Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Risiko und Nebenwirkung. Ich starte direkt heute mal mit einer vielleicht unpopular Opinion in die Folge, denn ich persönlich finde ja, dass das Organ, um das es heute geht, unser schönstes Organ im Körper ist. Wie siehst du das, Anja?
Ich habe das ehrlicherweise so noch gar nicht betrachtet. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich generell Organe anschaue und dann schön finde. Ein schönes Herz oder so? Nein, ich glaube nicht. Aber die Schilddrüse, um die es ja heute geht, wird wegen ihrer Form ja auch gerne mit einem Schmetterling verglichen. Und das ist natürlich ein schönes Tier. Von daher kann ich das ein bisschen nachvollziehen, was du sagst. Generell betrachten wir Organe ja aber immer danach, was sie eigentlich im Körper so machen. Und bei der Schilddrüse, das werden wir heute hören, ist das so einiges.
Ganz genau. Deswegen haben wir auch heute unsere Expertin Dr. Elena Vorona eingeladen, um gemeinsam zu klären, was die Schilddrüse so wichtig macht, warum man trotzdem auch ohne sie leben kann und welche Erkrankungen besonders häufig vorkommen. Liebe Frau Vorona, wir freuen uns sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich natürlich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Der Gast.
Elena Vorona ist mein Name. Ich bin Oberärztin in der Ambulanz für Endokrinologie, Diabetologie und Ernährungsmedizin und bin jetzt schon seit 9 Jahren am UKM tätig.
Und direkt zu Anfang, ist die Schilddrüse also auch Ihr Lieblingsorgan?
Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Also ich finde alle Organe im menschlichen Körper schön, aber Sie haben recht, die Form ist sehr nett, ja, und das ist auch ein dankbares Organ, muss man sagen. Also die Erkrankungen der Schilddrüse sind meistens auch gut zu behandeln.
Das ist doch schön zu wissen. Vielleicht zu Anfang direkt, deswegen, sie ist zwar klein und sieht aus wie ein Schmetterling, aber sie steuert ja trotzdem sehr wichtige Prozesse im Körper. Was genau macht denn die Schilddrüse eigentlich?
Das stimmt. Die Schilddrüse ist bei vielen verschiedenen Prozessen im Körper beteiligt. Also fast alle Stoffwechselprozesse hängen von der Schilddrüsenfunktion ab. Zum Beispiel Kohlenhydratstoffwechselprozess, also wie die Zucker im Körper verarbeitet wird zum Beispiel, aber auch Fett und Protein, aber auch für verschiedene Wachstums- und Regenerationsprozesse ist Schilddrüse auch total wichtig. Also besonders beim Kind spielt die Schilddrüse oder die Schilddrüsenhormone eine sehr, sehr wichtige Rolle bei Entwicklung von Gehirnzellen zum Beispiel oder insgesamt beim Wachstum. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Organ.
Die Schilddrüse ist ein Organ, was nicht auffällt, weil die meisten tragen sie im Hals von uns, wenn sie nicht operiert sind. Und da macht sie einfach erstmal erkennbar nichts. Aber wenn es Probleme gibt, dann sind die Probleme gar nicht so gering. Warum fällt das erst immer auf, wenn es Probleme mit der Schilddrüse gibt, dass es dann eben irgendwo da im Argen liegt und nicht vorher schon?
Also das hängt vielleicht damit zusammen, dass die Schilddrüse lange kompensieren kann. Also bestimmte Erkrankungen können tatsächlich lange nicht unentdeckt bleiben, weil die Schilddrüse noch selbst viel schafft sozusagen. Und dann gibt es so laborchemische Zustände oder klinische Zustände, die wir als latente Hypothyreose, also eine versteckte Hypothyreose zum Beispiel nennen oder latente Hyperthyreose, wo quasi die klinischen Symptome noch nicht voll da sind, aber wir sehen anhand von Laboruntersuchungen oder Ultraschallbefunden, dass die Funktion nicht hundertprozentig ist. Also das Organ kann viel kompensieren bis zu einem gewissen Grad und dann kommt zu einer Erstmanifestation, wie wir sagen, von der Erkrankung.
Ja, fällt mir gerade ein, weil ich es tatsächlich googeln musste, ist das umgekehrt auch der Fall? Das heißt, die Schilddrüsenwerte liegen im Labor, in der Laboruntersuchung im Normalbereich und trotzdem gibt es eine Symptomatik, die möglicherweise darauf schließen lässt, dass Schilddrüse betroffen sein könnte.
Ja, da werden wir tatsächlich oft gefragt. Also meistens sind die Beschwerden dann durch eine andere Erkrankung zu erklären.
Also da ist es schon sehr eindeutig wahrscheinlich, ne? Da müssen die Laborwerte übereinstimmen mit den Beschwerden, damit man darauf schließen kann. Ist es denn, wir haben es, also zu den Symptomen kommen wir gleich noch, woran man denn erkennt, was eine Schilddrüsenerkrankung sein könnte. Wie häufig ist es denn eigentlich, dass Menschen eine Schilddrüsenerkrankung haben und ist das bei bestimmten Personengruppen vielleicht häufiger? Also ich spreche es jetzt direkt mal an, Frauen. Wir haben es ja häufiger schon im Podcast gehabt, dass wir leider häufiger von Dingen betroffen sind. Bei der Schilddrüse könnte ich erahnen, ist das auch der Fall.
Ja, also insgesamt sind die Schilddrüsenerkrankungen häufig. Nur man muss natürlich unterscheiden, welche Erkrankung das ist. Es gibt zum Beispiel gutartige Schilddrüsenknoten, die sind sehr häufig, also bis zu 25% der Bevölkerung sind betroffen. Dann gibt es natürlich funktionelle Störungen wie Unter- oder Überfunktion. Es gibt natürlich Schilddrüsenkarzinom, also bösartige, die sind sehr, sehr selten. Oder es gibt auch seltene entzündliche Erkrankungen der Schilddrüse, sogenannte Thyroiditis, die sind auch sehr, sehr, sehr selten. Also da muss man wirklich unterscheiden, was gerade vorliegt. Und wer besonders betroffen ist, es gibt tatsächlich familiäre Prädispositionen, also genetische Erkrankungen. Und da sehen wir in Familien, dass mehrere Familienmitglieder betroffen sind. Das sind zum Beispiel auch diese Autoimmunerkrankungen wie Autoimmunthyroiditis, Hashimoto. Ja, da sieht man manchmal, dass dann tatsächlich nicht nur die Patientin zum Beispiel betroffen ist, sondern ihre Mutter und ihre Großmutter und so weiter. Es gibt auch andere genetische Syndrome, wo zum Beispiel Schilddrüsenkarzinom, also bösartige Schilddrüsenerkrankung, häufiger vorkommt in Familien. Deswegen sind diese Gespräche auch ganz wichtig am Anfang, dass man dann auch nicht nur über die konkrete Erkrankung bei der Patientin oder bei Patienten spricht, sondern auch über die Familienanamnese. Familienvorgeschichte. Das ist dann ganz wichtig. Eine besondere Gruppe für uns ist natürlich schwangere und stillende Frauen. Da müssen wir natürlich nicht nur auf die Patientin achten, sondern auf das Kind. Und in der Schwangerschaft gibt es auch durchaus häufig Schilddrüsenprobleme. Oder bei Frauen, die Fertilitätsstörungen haben, die nicht schwanger werden können. Das ist eine besondere Gruppe. Aber das kann man in der Regel auch gut regeln.
Die meisten Menschen haben zumindest schon mal gehört, dass es so etwas wie eine Schilddrüsenüberfunktion oder Unterfunktion gibt. Was sind denn da so die klassischen Symptome? Können Sie die mal benennen?
Fangen wir mit Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel an. Das ist vielleicht am häufigsten tatsächlich die Schilddrüsenunterfunktion. Und es gibt verschiedene Symptome. Wenn wir zum Beispiel uns das Herz-Kreislauf-System anschauen, dann haben Patienten mit einer schweren Hypothyreose, sagen wir in medizinischer Sprache, meistens einen sehr seltenen Herzschlag zum Beispiel, der Bradykardie genannt. Also die Pulsfrequenz ist unter 60. Dann können diese Patienten auch eine Herzinsuffizienz entwickeln, also Herzmuskelschwäche, Funktionsschwäche oder sogar ein Perikarderguss, das ist eine Wasseransammlung um das Herz. Wenn wir uns einen Magen-Darm-Trakt anschauen, dann kommt das bei einer echten Hypothyreose oder Unterfunktion dazu, dass die Darmbewegung, Darmmotilität langsamer wird und dann entwickeln Patienten zum Beispiel eine Verstopfung. Und entsprechend auch ist dann die Magen-Darm-Wand so ödematös oder verdickt, so dass auch bestimmte Nahrungsmittel oder Nahrungsstoffe nicht aufgenommen werden können. Und dadurch, dass alles angeschwollen ist und es kommt zur Wasseransammlung, nehmen Patienten auch zu. Und auch das zentrale Nervensystem reagiert auch auf eine Schilddrüsenunterfunktion sehr empfindlich. Patienten können zum Beispiel depressive Störungen entwickeln oder insgesamt sehr müde sein, antriebslos. Genau, das sind die typischen Symptome einer Unterfunktion, die ich genannt habe. Und wenn wir über eine Überfunktion sprechen, dann ist es umgekehrt. Also wenn wir eine Überversorgung mit Schilddrüsenhormonen im Körper haben, dann haben Patienten meistens auch einen sehr schnellen Puls, also Pulsfrequenz oder Herzfrequenz ist über 80. Patienten haben oft so ein Schwitzen und innere Unruhe und auch vielleicht beschleunigte Darmpassage, sodass sie dann Durchfall entwickeln. Und Schlaflosigkeit, also Symptome dann sind dann quasi umgekehrt als bei einer Hypothyreose. Das sind die häufigsten. Mhm. Es gibt natürlich eine Reihe, aber wir sehen schon, dass die Symptome einer Unterfunktion zum Beispiel sehr unspezifisch sind. Also oft sind da auch andere Ursachen, die dahinter stecken.
Das wäre jetzt nämlich genau die nächste Frage. Mhm. Wie kann man denn erkennen, dass es vielleicht was mit der Schilddrüse zu tun hat, wenn diese Symptome ja super vielseitig sein können, ne? Und wahrscheinlich fällt einem ja das eine auch mehr auf als das andere. Ab welchem Zeitpunkt sollte man denn dann vielleicht mal zum Arzt gehen? Und ist es dann auch der Hausarzt, auf den man zuerst zugeht oder direkt zur Endokrinologie? Was ist da so der Rat?
Ja, also ich würde sagen, bei Schilddrüsenunterfunktion, also wenn da wirklich diese Bradykardie, also vermehrende Herzfrequenz vorliegt zum Beispiel oder Neigung zur Verstopfung, obwohl Menschen sich normal optimal ernähren, ballaststoffreich und viel trinken und sich viel bewegen. Und wenn trotzdem diese Beschwerden fortbestehen, dann wäre es vielleicht tatsächlich ein Grund, tatsächlich die Schilddrüsenfunktion zu überprüfen. Und das kann jeder Hausarzt oder ein Internist. Also das ist eine einfache Blutuntersuchung. Da kann man die Schilddrüsenhormone einfach messen im Blut und dann Diagnose bestätigen oder
widerlegen.
Ja. Genau.
Wenn man jetzt so eine Diagnose bekommt, Über- oder Unterfunktion, wie geht man normalerweise medizinischerseits dagegen vor? Was ist die Therapie?
Wir müssen vielleicht erstmal die Ursache verstehen, bevor wir mit Therapie starten. Auch das ist ganz wichtig, weil auch eine Diagnose muss auf jeden Fall am Anfang gesichert sein. Und es gibt ja viele verschiedene Ursachen für eine Schilddrüsenunterfunktion. Wenn wir jetzt bei der Unterfunktion bleiben, dann sind das am häufigsten tatsächlich diese Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse, wie eine chronische lymphozytäre Thyreoiditis Hashimoto. Das ist am häufigsten. Dann auf der zweiten Stelle würde ich sagen, sind Patienten, wo die Schilddrüse zum Beispiel entfernt wurde oder durch eine Radio-J-Therapie zum Stillstand gebracht wurde sozusagen, wo die Funktion dann ausfällt. Dann gibt es auch bestimmte Medikamente, die die Schilddrüsenfunktion beeinflussen können und zu einer Unterfunktion führen können. Und was gibt es da noch? Es gibt auch Patienten, wo die Störung auf Ebene der Hypophyse ist, also eine Etage höher, weil die Schilddrüse bekommt ja Signale von oben aus der Hirnanhangsdrüse. Und bei manchen Patienten muss man dann quasi die Ursache
weiter
im Kopf suchen. Deswegen ist die Behandlung dann entsprechend unterschiedlich, je nachdem, was die Ursache ist.
Das heißt, Hashimoto ist nicht, also nicht jede Schilddrüsenunterfunktion ist Hashimoto?
Nein.
Ah, okay. Das wusste ich nämlich bisher beispielsweise auch nicht. Okay. Weil irgendwie ist das so der Begriff, der einem immer so entgegenkommt. Ja, ich habe Hashimoto. Mhm. Aber dass es da auch ganz andere Ursachen gibt.
Genau, es gibt viele verschiedene andere Ursachen. Deswegen, es lohnt sich am Anfang sehr genau zu schauen, bevor man anfängt zu behandeln.
Und die Diagnose sichert man vor allem durch die Laborergebnisse oder wo wird die Diagnose quasi gesichert?
Ja, genau. Also man muss immer das Blut abnehmen, um zu unterscheiden, um erstmal wirklich Diagnose zu sichern, ist es wirklich eine Hypothyreose, ob die Beschwerden durch eine Schilddrüsenunterfunktion zu erklären sind. Und schon bei der ersten Blutentnahme kann man auch unterscheiden, liegt die Störung auf der Ebene Schilddrüse selbst oder auf der Ebene der Hypophyse, Hirnanhangsdrüse. Das ist der erste Schritt, also Blut abnehmen. Dann im zweiten Schritt wird das Organ getastet. Also man kann das auch sehr gut, liegt ja sehr oberflächlich, man kann sehr gut tasten und meistens wird dann direkt auch eine Ultraschalluntersuchung gemacht, um einfach die Struktur und die Größe und die Durchblutung der Schilddrüse zu beurteilen. Und wenn alles dazu passt, dass die Störung auf Ebene der Schilddrüse vorliegt, dann werden auch Autoantikörper abgenommen, die eben diese Autoimmunerkrankung bestätigen. Dann gibt es spezifische schilddrüsenspezifische Antikörper, die man ganz normal im Blut messen kann.
Und dann unterscheidet sich ja wahrscheinlich die Behandlung auch sehr nach der unterschiedlichen Diagnose, die man dann gestellt bekommt.
Ja, also wenn natürlich laborchemisch eine manifeste behandlungsbedürftige Schilddrüsenunterfunktion vorliegt, dann fängt man an mit einer Hormonersatztherapie. Und man muss aber trotzdem gucken, was die Ursache war. Wenn zum Beispiel die Hypophyse betroffen ist, dann müssen Patienten gegebenenfalls neurochirurgisch vorgestellt werden. Man macht zuerst eine Aufnahme vom Kopf, eine MRT, Hypophysenzielaufnahme. Und wenn da ein Hypophysenadenom zum Beispiel ist, was zur Unterfunktion geführt hat, dann müssen Patienten gegebenenfalls sogar tatsächlich chirurgisch, neurochirurgisch operiert werden. Das ist sehr selten, aber das ist eine ganz wichtige Differentialdiagnose. Und es lohnt sich immer auf Medikamente zu schauen, welche Patienten einnehmen. Manchmal sind wir auch selbst überrascht, dass da Präparate verordnet worden sind vor Monaten und Patienten sind dann nicht mehr zur Kontrolle gegangen und dann hat sich als Folge so eine Unterfunktion entwickelt. Deswegen muss man dann wirklich sehr differenziert am Anfang schauen.
Wir haben jetzt gelernt, nicht jede Unterfunktion ist auch Hashimoto. Hashimoto ist dagegen autoimmun. Was genau Hashimoto ist in aller Munde, hat man so das Gefühl, Social Media lebt ein bisschen davon. Erklären Sie uns das einfach mal. Was genau ist das? Wie kann man das differenzialdiagnostisch überhaupt abgrenzen?
Ja, also das ist keine neue oder keine neu erfundene Erkrankung. Die gibt es schon lange. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Das bedeutet, dass im Körper Antikörper gegen die Schilddrüse gebildet werden, sogenannte TPO-Antikörper oder Thyroglobulin-Antikörper, die dazu führen, dass eine chronische Entzündung im Organ entsteht. Und durch diese Entzündung kommt zu langsamen Abnahme der Funktion. Bei manchen Patienten sehen wir tatsächlich eine Abnahme von der Größe der Schilddrüse, so dass wir dann quasi ein sehr, sehr kleines Organ haben, was auch schlecht durchblutet ist. Und wenn das Volumen abnimmt, dann sind natürlich diese Zellen, die das Hormon produzieren, nicht mehr da. Und dann muss man diese Hormone einfach durch Tablette ersetzen.
Hat man das dann schon immer und irgendwann bricht es einfach aus? Oder kann man das auch über sein Leben hinweg entwickeln, so eine Autoimmunerkrankung?
Ja, so eine genetische Prädisposition hat man dann immer. Das ist angeboren, das ist eine Störung im Immunsystem, aber der Zeitpunkt der Erstmanifestation, also wann die Erkrankung sich zum ersten Mal zeigt, kann unterschiedlich sein. Manchmal ist es im Kindesalter, manchmal ist es in der Pubertät oder manchmal nach der Entbindung oder in der Menopause. Es gibt tatsächlich bei Frauen einen Zusammenhang mit weiblichen Geschlechtshormonen, was den Zeitpunkt der Erstmanifestation betrifft. Aber auch Stressfaktoren, wie zum Beispiel eine schwere virale Infektion oder eine Operation oder starker psychischer Stress, wenn etwas Schlimmes passiert ist, ein Trauerfall und so weiter, können tatsächlich diese Autoimmunerkrankungen provozieren sozusagen, dass sie sich dann zum ersten Mal zeigen.
Das ist ja ganz typisch für Autoimmunerkrankungen. Mhm. Das ist ja egal, über welche Autoimmunerkrankung wir jetzt in dem Fall sprechen. Gibt es denn auch einen Zusammenhang, dass wenn ich Hashimoto habe, ich möglicherweise auch anfälliger bin für andere Autoimmunerkrankungen?
Ja, das tatsächlich ist es so, ja. Es gibt auch sogenannte polyglanduläre Autoimmunsyndrome.
Komplizierter Begriff.
Genau, wo mehrere Drüsen betroffen sein können. Und dann gibt es für jede endokrine Drüse auch spezifische Autoantikörper, wie zum Beispiel Nebennieren können betroffen sein. Da entwickelt sich eine Nebenniereninsuffizienz oder Cortisolmangel, Morbus Addison genannt. Oder zum Beispiel Diabetes Typ 1 ist es auch eine Autoimmunerkrankung, kann auch mit einer Hashimoto-Thyreoiditis assoziiert sein oder eine Autoimmunhypophysitis, Autoimmungastritis, eine Magenschleimhautentzündung durch spezifische Antikörper verursacht. Ja, also das ist auf die Frage, die Antwort auf Ihre Frage ist ja. Es gibt eine Verbindung zu anderen Autoimmunerkrankungen und deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn Patienten mit zum Beispiel Hashimoto-Thyreoiditis gut eingestellt sind mit Schilddrüsenhormonen, wo die Laborwerte in Ordnung sind und trotzdem Beschwerden haben, dann es lohnt sich auch ein bisschen breiter zu schauen und andere Autoimmunerkrankungen auszuschließen. So ein Screening sollte man so alle 2-3 Jahre auf jeden Fall machen oder bei akuten Beschwerden.
Okay. Und jetzt haben Sie gerade ja schon angesprochen, die Therapie bei Hashimoto oder generell auch bei der Schilddrüsenunterfunktion ist ja die Hormongabe. Mhm. Heißt das dann, dass ich quasi mein Leben lang jetzt dann Hormone nehmen muss, damit meine Schilddrüsenunterfunktion kompensiert wird?
Das kommt drauf an. Also wenn wir bei Hashimoto-Thyreoiditis bleiben, dann meistens ist es so tatsächlich, dass die Schilddrüsenfunktion, Unterfunktion so persistiert und Patientinnen lebenslang Schilddrüsenhormone einnehmen müssen. Aber es gibt auch unterschiedliche Verläufe. Gerade bei Autoimmun-Thyreoiditis sehen wir manchmal, dass diese Antikörper dann schwächer gebildet werden vom Immunsystem. Und wenn die Größe von Organen erhalten bleibt und auch die Durchblutung und Antikörper nicht mehr so aggressiv sozusagen das Gewebe zerstören, dann kann sein, dass die Funktion sich wieder herstellt und dass man die Hormone auch pausieren kann zum Beispiel. Natürlich müssen diese Patienten weiter überwacht werden, laborhämisch, aber das ist nicht auszuschließen.
Also das sollte man dann regelmäßig, oder nicht regelmäßig, aber zumindest mal ab und zu in ärztlicher Absprache kontrollieren lassen?
Kontrollieren auf jeden Fall, ja, weil die Erkrankung kann ja auch fortschreiten. Das heißt, irgendwann reicht möglicherweise die Dosierung nicht. Also im Durchschnitt kommen diese Patientinnen alle 6 Monate zur Laborkontrolle und dann wird immer überprüft, ob die Dosierung noch ausreichend ist von dem Präparat.
Wie ist das denn in Umbruchsituationen des Lebens? Also Sie haben angesprochen Schwangerschaft, das ist sehr wichtig auch für die Entwicklung des Säuglings. Ja. Oder Wechseljahre zum Beispiel. Ändert sich dann was?
Also Schwangerschaft ist ein Thema für sich. Da gibt es viele verschiedene Aspekte, die man beachten muss. Genau, also wenn die Schilddrüsenunterfunktion vor der Schwangerschaft diagnostiziert wurde und wir Therapie eingeleitet haben, dann ist es so, dass mit Bekanntwerden der Schwangerschaft die Dosis erhöht werden muss. Zum Beispiel, es gibt verschiedene Therapieschemata, aber zum Beispiel kann man 2 Tabletten pro Woche sozusagen zusätzlich geben. Und es gibt aber, man kann auch nach einem anderen Schema vorgehen, dass man alle 4 Wochen Schilddrüsenkontrollen macht, Laborkontrollen macht und dann langsam eine Dosisanpassung durchführt. Das ist bei Schilddrüsengesunden ist es so, dass die Funktion tatsächlich zunimmt in der Schwangerschaft. Und eine gesunde Schilddrüse schafft das von alleine. Eine kleine und entzündete Schilddrüse wahrscheinlich nicht. Und entsprechend muss die Dosis vom L-Thyroxin, also vom Schilddrüsenhormon, entsprechend erhöht werden. In der Schwangerschaft gibt es auch bei Schilddrüsengesunden auch manchmal eine Schilddrüsenüberfunktion, die keine direkte klinische Bedeutung hat, weil wir wissen, dass das Schilddrüsenhormon TSH, also was in der Hypophyse gebildet wird, eine ähnliche Struktur hat wie das Schwangerschaftshormon. Und manchmal durch die Stimulation vom Schwangerschaftshormon Beta-HCG kommt zu einer vorübergehenden Überfunktion in der Frühschwangerschaft. Und dann werden manchmal Patientinnen zu uns geschickt zur weiteren Diagnostik, um dann wirklich zu entscheiden, ist es eine behandlungsbedürftige Situation oder nicht.
Aber auf sowas würde der Frauenarzt dann selbst kommen und das überprüfen, oder?
Also genau. Ja. Also die Schilddrüsenhormonbestimmung gehört eigentlich immer zum zum ersten Labor bei Feststellung der Schwangerschaft.
Das heißt aber, die weiblichen Hormone und die Schilddrüsenhormone irgendwie korrelieren die schon miteinander.
Ja, leider. Genau. Ja, also da muss man wirklich das im Auge behalten, selbst wenn Sie mit Pilleneinnahmen zum Beispiel beginnen unter laufender Schilddrüsenhormontherapie, muss man gegebenenfalls im Verlauf die Schilddrüsenhormondosierung auch anpassen, weil die weiblichen Geschlechtshormone, die in der Pille drin sind, die können um die Bindungsstelle an Transportproteinen konkurrieren mit Schilddrüsenhormonen und dann braucht man möglicherweise eine Dosisanpassung vom L-Thyroxin. Hm. Also es gibt sehr viele Aspekte, also genau, die weiblichen Geschlechtshormone und Schilddrüsenhormone, da muss man viele Sachen beachten, aber das ist natürlich in jedem individuellen Fall, muss man unterschiedlich
aber
vorgehen.
Aber wichtig zu wissen, ne? Also dass das alles irgendwie einen Einfluss aufeinander hat und dass man da auch drauf achten sollte. Jetzt sind wir bei der Unterfunktion gewesen, ich würde sagen…
Überfunktion?
Perfekt. Sie haben ja schon gesagt, die Symptome, die sich unterscheiden, also quasi alles umgekehrt, aber ist die Behandlung dann, also… Wie entziehe ich der Schilddrüse denn quasi Hormone dann, die sie zu viel produziert?
Ja, dafür gibt es auch Medikamente, die die Schilddrüsenfunktion bremsen. Die kann man natürlich nicht bis auf Weiteres geben, weil sie auch Nebenwirkungen haben. Und also man muss versuchen, dann die Schilddrüsenfunktion erstmal sozusagen zu beruhigen durch Medikamentengabe, also sogenannte Thyreostatika, die Hormonsynthese bremsen. Später muss man dann natürlich schauen, was man längerfristig mit dem Organ macht. Meistens, wenn wir von einer Autoimmunerkrankung Morbus Basedow sprechen, wo durch andere Autoantikörper die Schilddrüsenfunktion angeregt wird, meistens ist es so, dass nach Ablauf von 1 Jahr, 1,5 diese Schilddrüsenüberfunktion sich von alleine reguliert, natürlich unter Therapie, aber die Therapie wird am Anfang hochdosiert gegeben und im Verlauf wird die Dosis langsam reduziert, sodass man am Ende die Therapie auch absetzen kann. Wenn es natürlich im Verlauf zum Rezidiv kommt oder zum zweiten Mal so eine Autoimmunhyperthyreose, dann kann man überlegen, ob man eventuell eine Schilddrüsenentfernung macht oder eine Radiojodtherapie.
Aber wir würden an der Stelle mal einmal irgendwie einhaken und sagen, es ist generell möglich, natürlich, ohne Schilddrüse zu leben.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss natürlich, unter Voraussetzung natürlich, dass man sehr diszipliniert jeden Tag die Schilddrüsenhormontablette morgens nüchtern einnimmt. Ja, und da gibt es auch bestimmte Regeln, die man beachten muss bei der Einnahme. Aber ja, auf jeden Fall.
Das ist ja eigentlich gut eingerichtet bei diesem Organ. Das ist ja durchaus nicht für alle Organe zutreffend, dass man die einfach so ersetzen kann.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und wenn wir jetzt, Sie haben ja gerade das Thema angesprochen, die eine Ursache für eine Überfunktion kann ja auch eine Autoimmunerkrankung sein. Gibt es auch andere Ursachen für eine Überfunktion?
Ja, es gibt zum Beispiel Schilddrüsenknoten, die hormonaktiv sind, sogenannte Autonomie der Schilddrüse, wo einfach unkontrolliert Hormone gebildet werden. Und das könnte eine Ursache sein. Und meistens sind sie kompensiert, diese Schilddrüsenadenome oder fokale Autonomien. Aber wenn man einen Jodexzess hatte, dass so quasi eine hohe Menge an Jod, was eingenommen wurde oder möglicherweise als Kontrastmittel in die Vene gespritzt wurde, zum Beispiel bei einer Computertomographie oder einer MRT-Untersuchung, sind Kontrastmittel, die appliziert werden, die sind sehr, sehr jodreich. Und es kann danach zu einer Dekompensation kommen, so dass das Adenom der Schilddrüse beginnt, sehr, sehr aktiv Schilddrüsenhormone zu produzieren, und dann kann zu einer manifesten Überfunktion kommen, die dann behandlungsbedürftig sein wird.
Jetzt habe ich zum ersten Mal verstanden tatsächlich, warum man das gefragt wird vor einem CT, ob man das mit Kontrastmittel haben möchte oder nicht. Das wusste ich immer nicht, was der Hintergrund ist.
Ja.
Aber ja, danke dafür. Das
genau, also die Radiologen gucken sehr, sehr genau und das ist gut so. Weil, also wir sehen leider ab und zu Patienten, wo man das Kontrastmittel geben muss, weil es einfach lebensnotwendig ist im Rahmen einer wirklich notfallmäßigen Computertomographie. Und dann kommt schon ab und zu mal tatsächlich zu einer manifesten Hyperthyreose, die dann wirklich medikamentös eingestellt werden muss.
Aber nur, wenn ich schon Vorerkrankungen der Schilddrüse habe, oder sollte man auch als gesunder Mensch darauf achten, dann eher, wenn es geht, nicht diese jodhaltigen Kontrastmittel zu sich zu nehmen?
Also was man selbst vielleicht machen kann, also zu viel Jod, wir haben schon über Jod gesprochen, ja. Man sagt ja, Jod ist gesund für die Schilddrüse, aber wenn man zu viel Jod, also zum Beispiel jeden Tag Sushi isst oder es gibt auch Jodtabletten, wenn man überdosiert, also mehr als 500 Mikrogramm pro Tag Jod zu sich nimmt, dann kann tatsächlich sein, dass zu einer Hyperthyreose kommt, zu einer Schilddrüsenüberfunktion kommt. Genau, und das sollte man vermeiden.
Und die ist dann dauerhaft oder geht die dann wieder zurück, wenn ich wieder weniger Jod esse?
Also Jod wird normalerweise aus dem Körper mit Urin ausgeschieden, aber das kann lange dauern. Das kann, also Jod wird manchmal auch gespeichert im Fettgewebe. Also je nachdem, was die Ursache für Jodexzess war. Es gibt auch Medikamente, die jodreich sind. Es gibt so Herzrhythmusstörungen, die mit einem Präparat behandelt werden, und das Präparat ist sehr jodreich. Und das ist ein sehr gut wirksames Präparat. Die Kardiologen sind sehr glücklich damit. Wir sind leider nicht so sehr. Und da haben wir bei diesen Patienten gesehen, dass Jod sehr lange im Körper bleibt, und dann über mehrere Wochen und Monate haben wir immer nur so persistierenden Jodexzess, und das ist dann natürlich für die Schilddrüse auch nicht gut. Dann haben die Patienten meistens auch wirklich eine Hyperthyreose, eine Schilddrüsenüberfunktion, die über mehrere Monate persistiert.
Aber lassen Sie uns mal ganz generell über die Funktion von Jod für die Schilddrüse reden. Warum brauchen wir Jod? Was ist zu viel Jod? Was ist zu wenig Jod? Also ich kann mal einmal zum Besten geben, bei mir wurde sehr früh schon in meiner Jugend eine Struma, also eine Vergrößerung, festgestellt. Und das Mittel dagegen, das waren damals irgendwie die frühen 80er, war dann, iss bitte mehr Jod.
Ja.
Ist es so kurz und so einfach tatsächlich?
Muss man auch differenziert schauen. Also grundsätzlich ist die Schilddrüse tatsächlich das einzige Organ, was mit Jod was anfangen kann. Also Jod braucht die Schilddrüse für die Bildung von Schilddrüsenhormonen. Und wir sind hier in Deutschland, sind wir in einem Jodmangelgebiet tatsächlich immer noch. Also durch Aufklärung und durch Staatsprogramme ist es auf jeden Fall deutlich besser als vor, sage ich mal, vor 50 Jahren. Aber wir haben immer noch Jodmangel. Und die tägliche, die empfohlene tägliche Jodmenge liegt bei 200 Mikrogramm. Durchschnittlich, also schwangere und stillende Frauen brauchen mehr, aber durchschnittlich 200 Mikrogramm. Das Problem mit dem Jod ist, dass wir natürlich auch in unseren Lebensmitteln nicht viel Jod haben. Und man muss dann auf die entsprechende Ernährung achten, dass man genug Jod durch Ernährung bekommt.
Mhm. Reicht jodiertes Salz?
Zum Beispiel, ja, jodiertes Salz. Dann, ich würde vielleicht einmal auch eine Frage stellen.
Ja, bitte,
ich
bitte.
Kennen Sie vielleicht.
Ich habe auf jeden Fall jodhaltiges Salz zu Hause, falls das die Frage ist.
Genau. Fällt Ihnen sonst noch was? Ja, oder was
Fisch
würden Sie
natürlich. Fisch, ne? Ja, das, was ich auch immer, genau gesagt bekommen habe.
Ja, und welchen Fisch?
Meeresfisch, oder?
Also Meeresfisch, ja. Richtig, genau. Also ich habe ein Beispiel hier mitgebracht, das erzählen wir auch in unseren Studentenvorlesungen immer wieder über Jodgehalt in verschiedenen Lebensmitteln. Und wenn wir über Fisch sprechen, sagen wir immer, Fisch ist nicht gleich Fisch. Weil wenn wir zum Beispiel Karpfen essen, also um diese 200 Mikrogramm Jod zu bekommen durch das Karpfenessen, dann muss man 12 Kilo Karpfen.
Oh.
Das schafft kein Mensch.
Ja. Silvester, nein.
Auch, genau, auch wenn wir uns andere Lebensmittel anschauen, Spinat, Kartoffel, muss man zum Beispiel auch 1,5 Kilo essen, um diese 200 Mikrogramm zu bekommen. Oder Kartoffeln auch irgendwie 12, 15 Kilo. Also das geht gar nicht. Deswegen also Meeresfisch, also alles, was aus dem Meer kommt, für Menschen, die sich vegetarisch ernähren, kann man natürlich, es gibt ja Algen oder Sushi, die sind auch sehr jodreich. Ansonsten sind natürlich Jodtabletten mit 100 Mikrogramm, die sind auch frei verkäuflich in der Apotheke. Aber wie gesagt, mehr als 500 Mikrogramm pro Tag
nicht zuführen.
Darf man nicht. Ja, das
macht das
kann dann
Sinn,
zu Folgeerkrankungen führen.
Das prophylaktisch mal abklären zu lassen, wie sein Jodstatus ist? Wird das überhaupt in einem, sage ich mal, normalen Blutbild beim Hausarzt abgeprüft?
Theoretisch ja, kann man im Urin messen, ja, aber praktisch machen wir es nicht. Also wir sprechen über die Ernährung, fragen, wie Patienten sich ernähren und dann kann man eigentlich ganz leicht feststellen, ob ein Jodmangel wahrscheinlich ist oder nicht. Jodmangel ist tatsächlich die häufigste Ursache für Schilddrüsenknotenentstehung, für die Unterfunktion, aber auch für die Knoten.
Okay, das heißt, es ist ja schon ein großes Risiko, was man dann mit sich trägt, wenn man sich nicht jodhaltig genug ernährt. Das heißt aber, Sie würden jetzt trotzdem sagen, wir sollten jetzt nicht nach der Folge alle rausgehen und uns Jodtabletten kaufen und einfach mal nehmen,
nein.
Damit wir eben keine Knoten oder Unterfunktion bekommen.
Einmal pro Woche Meeresfisch essen, Jodsalz verwenden, also selber kochen. Genau, und ansonsten ab und zu, man kann auch, wenn Sie gerade keinen Fisch gegessen haben, man kann auch eine Tablette Jodid einnehmen. Zweimal pro Woche. Also genau, also 200 Mikrogramm pro Tag ist die empfohlene Dosis. Die Schwangeren und die stillenden Frauen brauchen 250. Aber das ist dann meistens so, dass wenn Frauen schwanger werden, dass sie dann direkt vom Frauenarzt, Frauenärztin diese Präparate verordnet bekommen.
Ja? Mhm. Wenn ich jetzt schon eine Strume oder Knoten habe, muss ich dann auf besondere Dinge achten? Habe ich dann ein größeres Risiko, vielleicht auch an Schlimmerem zu erkranken?
Also ich meine dann bösartige Erkrankungen der Schilddrüse. Also das ist so, dass die Knoten, wie ich schon gesagt habe, sehr häufig sind. Also die Prävalenz oder die Erkrankungshäufigkeit ist ungefähr bei 23-25%. Wobei man da auch unterscheiden muss, also wenn man dann differenziert schaut nach Geschlecht und Alter, dann liegt die Prävalenz bei älteren Frauen bei 80%, und bei jüngeren Männern dann entsprechend niedriger, so bei 12% nach aktuellen Angaben. Aber insgesamt sind die Schilddrüsenknoten häufige Erkrankung. Das Schilddrüsenkarzinom dagegen ist sehr selten. Also nicht jeder Knoten bedeutet automatisch etwas Bösartiges. Also man muss sich auf keinen Fall Sorgen machen. Man muss natürlich einen Knoten weiter abklären lassen, aber man muss sich keine Sorgen machen, dass da etwas Schlimmes dahinter
steht. Wie wird das ausgeschlossen, eine Ultraschalluntersuchung und dann?
Ja, also wir sprechen auch erstmal den Patienten, fragen natürlich, ob sie irgendwie mechanische Probleme haben im Halsbereich, zum Beispiel Schmerzen oder Schwellung, Probleme beim Schlucken. Oder vielleicht, ob sich die Stimme verändert hat, ob sie heiser geworden ist. Dann tasten wir die Schilddrüse, auch die Lymphknoten im Halsbereich. Das ist immer so der erste Schritt. Und dann fragen wir auch, ob in der Familie Schilddrüsenkrebs vorliegt. Und auch, ob Patienten möglicherweise im Halsbereich bestrahlt worden sind aufgrund einer anderen Erkrankung. Das wäre zum Beispiel ein Risikofaktor für Schilddrüsenkarzinom, eine Bestrahlung im Halsbereich. Genau, und dann wird Ultraschall gemacht. Ja. Wir haben jetzt sehr gute Geräte, wo man auch wirklich kleinste Knoten sehen kann. Und in den letzten Jahren haben die Fachgesellschaften sehr gute Leitlinien entwickelt bezüglich Klassifikation der Knoten anhand von sonografischen, also Ultraschallbefunden. Und dann kann man das Risiko für bösartige Schilddrüsenerkrankungen sehr gut zuordnen.
Das heißt, da werden jetzt wahrscheinlich auch viele Knoten erstmal einfach belassen wahrscheinlich.
Ne? Ja, genau. Also tatsächlich, ich denke, durch diese bessere Diagnostik und bessere Zuordnung haben wir in der letzten Zeit auch weniger Schilddrüsenknotenpunktionen. Früher hat man viel punktiert, auch oft operiert an der Schilddrüse. Und in der letzten Zeit geht diese Tendenz zurück. Also es wird seltener operiert. Und man guckt einfach sehr individuell, wie sieht der Knoten aus? Gibt es wirklich Risikofaktoren? Wie alt ist der Patient oder Patientin? Und dann wird individuell entschieden, ob eine Operation wirklich Sinn macht.
Weiß man eigentlich, warum die Schilddrüse Strahlung so übel nimmt? Warum reagiert sie da so sensibel?
Die Strahlentherapie ist generell nicht unbedingt nur für Schilddrüse ein Risiko für maligne Erkrankungen. Eine gute Frage. Also die Schilddrüsenzellen, die teilen sich relativ schnell und das kann ein Faktor sein. Und ansonsten natürlich so wie Atomkraftwerk, Unfall, ja, das wo das radioaktive Jod dann freigesetzt wird, das ist auch auf jeden Fall auch ein Risikofaktor. Also wir kennen das vielleicht von früher aus der Presse, dass viele dann Schilddrüsenkarzinom entwickelt haben. Und das ist, weil die Schilddrüse dann leider nicht so selektiv ist bei Jodaufnahme. Die kann normales Jod aufnehmen, aber kann auch genauso gut radioaktive Jod aufnehmen. Und das kann dann irgendwann zu Schilddrüsenkarzinom führen. Aber hoffentlich wird das nicht passieren.
Wenn wir jetzt über diese ganzen Erkrankungen gucken, ist ja für uns auch immer so ein Aspekt Prävention. Sowohl die Unter- und Überfunktion, die wir hatten, aber auch die Knoten. Was raten Sie denn so generell Männern, Frauen? Wie oft sollte man denn jetzt grundsätzlich erstmal als gesunder Mensch überhaupt die Schilddrüse kontrollieren lassen, sowohl Blutbild als auch Ultraschall?
Ja, im Rahmen der normalen Vorsorgeuntersuchung. Wenn Sie natürlich keine familiäre Häufung von Schilddrüsenkarzinomen haben, dann muss man das jetzt nicht. Also im Rahmen der normalen Vorsorgeuntersuchung.
Und wenn wir jetzt bei den Knoten sind und die ja Gott sei Dank meistens gutartig sind, wenn sie dann doch mal bösartig sind, wie sind denn dann die Chancen einer Heilung oder einer Therapie? Wahrscheinlich wird dann ja die Schilddrüse direkt rausgenommen.
Ja, genau. Also bei jedem Befund, Ultraschallbefund, der malignitätsverdächtig ist, also wo wir eine Vermutung haben, dass etwas Bösartiges dahinter stecken kann, machen wir schon dann tatsächlich eine Schilddrüsenentfernung oder zumindest ein Teil der Schilddrüse wird entfernt. Immer bei Verdacht auf eine maligne, bösartige Erkrankung der Schilddrüse ist die Therapie der Wahl eine Operation.
Da ist man dann lieber sicher, als dass man ein Risiko eingeht. Ja. Wenn wir jetzt auch bei Prävention gerade schon waren, Jod hatten wir schon, haben wir abgeklärt. Gibt es denn andere Sachen, die Sie sagen würden, die kann man machen, um seiner Schilddrüse irgendwas Gutes zu tun? Also Ernährung, Sport, guter Schlaf. Was liebt die Schilddrüse?
Das ist immer gut.
Das stimmt, ja.
Aber Ja, natürlich auch die Schilddrüse liebt gesunder Lebensstil. Das ist tatsächlich, was die Autoimmunerkrankungen betrifft. Ja, das genauso Stressprävention, wie man schön sagt, also Stress vermeiden, aber auch eine ausgewogene Ernährung und also lieber selber kochen, ballaststoffreich sich ernähren, ausgewogen ernähren. Das schützt, das stärkt ja unser Immunsystem, ja, und bei Autoimmunerkrankungen haben wir dann entsprechend oft geschwächtes Immunsystem. So, wenn wir ein gesundes Leben führen, uns ausgewogen ernähren und möglichst Stress vermeiden oder wissen, wie man im Stress umgeht, und dann kann man auch sicherlich nicht nur für die Schilddrüse, für alle Organe was Gutes tun, aber auch für die Schilddrüse.
Ja, und wenn ich jetzt also möglichst gesund lebe, was wir selbstverständlich natürlich tun, dann müssten wir ja auch ganz besonders gut schlafen, oder ja. Wenn ich nicht so gut schlafe, kann es auch an der Schilddrüse liegen?
Ja, tatsächlich, genau. Also Schlafstörungen ist ein mögliches Zeichen einer Schilddrüsenüberfunktion zum Beispiel, ja.
Haben Sie das Gefühl, dass Aufklärung da in den letzten Jahren, Jahrzehnten was geholfen hat und ja, beigetragen hat, dass die Symptomatik eben weniger wurde und es auch weniger Menschen gibt, ja, die erkranken?
Genau. Also was wir auf jeden Fall sehen, dass so ganz große, wenn wir sagen Stromanodosa, ja, das ist eine Knotenentstehung in der Schilddrüse. Also früher, wenn man noch die alten Lehrbücher durchblättert, dann sieht man Fotos, die man jetzt nicht mehr sieht. Also sehr große Schilddrüsen mit vielen Knoten, wo man quasi dann kaum gesundes Gewebe mehr hat, da sehen wir nicht mehr. Also wenn Patienten zu uns kommen und eine dramatische Halsschwellung haben, was man im alten Lehrbuch noch auf der Seite für Stromanodose findet, dann denken wir jetzt in erster Linie an etwas Malignes, an ein Lymphom, etwas Bösartiges. Also so ganz große Stromanodose sehen wir jetzt nicht dadurch, dass tatsächlich durch die Aufklärung Menschen wahrscheinlich mehr darauf achten, dass sie sich ausgewogen ernähren, sich adäquat mit Jod versorgen, aber auch im Rahmen der, also viele Lebensmittel werden jetzt auch mit Jod angereichert, sozusagen, so dass die insgesamt die Versorgung mit Jod viel, viel besser geworden ist.
Und das heißt ja auch, Sie haben ja gerade schon die Leitlinien angesprochen. Ich glaube, die letztes Jahr, sogar letztes Jahr oder so nochmal aktualisiert wurden. Das heißt ja auch, die wahrscheinlich Behandlungen haben sich etwas verändert, ne? Also wenn man jetzt davon ausgeht, man operiert nicht mehr so schnell bei Knoten, man hat vielleicht wahrscheinlich auch andere Medikamente, die in der letzten Zeit oder die…
Ja, also nicht unbedingt Medikamente. Also wenn wir nur bei Schilddrüsenknoten bleiben, dann gibt es tatsächlich lokal ablative Behandlungsmöglichkeiten, so dass man Knoten von außen zerstört. Mhm. Oder also durch eine Mikrowellenablation oder Radiofrequenzablation oder also lokal ablative Maßnahmen, sagt man dazu, dass man nicht unbedingt operiert, sondern gezielt Knoten zerstört.
Aber dann ist doch die gute Nachricht, dass es in Zukunft immer weniger, noch viel weniger Menschen geben wird, die diese klassische Operationsnarbe an der Schilddrüse dann tragen.
Ich gehe davon aus, ja.
Weil das ist ja tatsächlich, ja, was du sagst, ne? Das ist so richtig wie so ein Erkennungsmerkmal, ja, von allen, die irgendwie, ja, Schilddrüsenoperationen hatten, diese Narbe. Man kennt, glaube ich, jeder von uns kennt jemanden, der diese Narbe hat.
Ja, aber also für mich als Endokrinologin ist die Narbe nicht das Schlimmste, weil ich sehe Patienten in unserer Sprechstunde, die nach einer Schilddrüsenentfernung kommen und optimal mit Schilddrüsenhormonen eingestellt sind, aber das Problem haben, dass zum Beispiel Nebenschilddrüsen bei der Operation mit entfernt wurden. Worden sind oder verletzt worden sind und dann schlecht funktionieren. Und dann haben Patienten Probleme mit dem Calcium-Phosphat-Stoffwechsel, weil die Nebenschilddrüsen, das sind so ganz kleine, vier kleine Organe, die hinter der Schilddrüse versteckt liegen, die haben ihre eigene Funktion und die werden manchmal bei großen Stromanodose auch mit entfernt oder bei Autoimmunerkrankungen sind dann so ein bisschen verklebt mit der Schilddrüse und werden aus Versehen mit entfernt. Und wenn man eine Nebenschilddrüsenunterfunktion hat nach der Operation, dann hat man im schlimmsten Fall wirklich lebenslang Probleme mit Calcium-Phosphat-Mangel beziehungsweise Calcium-Mangel und damit verbunden dann häufige Muskelkrämpfe und Osteoporose und Bildung von Nierenstein, also ganz schlimme Folgeerkrankungen. Also die Patienten machen mir mehr Sorgen und ich hoffe tatsächlich, dass dann entsprechend auch postoperative Folgeerkrankungen weniger werden, wenn wir weniger operieren oder nur wirklich selektiv Patienten operieren, die diese Operation wirklich brauchen.
Absolut. Wichtiger Info nochmal jetzt zum Abschluss, würde ich sagen. Ja. Ne? Dann kommen wir jetzt eigentlich schon, würde ich sagen.
Macht heute Sinn, Mythos oder Fakt?
Ne? Genau.
Denn darüber, also da sind so ein paar Sachen, die wir gefunden haben, was man behaupten könnte oder was viele immer auch denken im Netz. Und ich würde, ich weiß nicht, ob Sie Mythos oder Fakt kennen, jetzt im Schnelldurchlauf sozusagen mal einmal den Mythos, den wir gefunden haben, benennen und Sie sagen in einer kurzen Antwort, ob das jetzt stimmt oder möglicherweise im Bereich der Fantasie liegt. Fangen wir einfach an. Sind Sie bereit?
Mhm. Mythos oder Fakt? Der Check.
Also erste Behauptung, Gewichtszunahme liegt oft an der Schilddrüse.
Ja, das ist ja teils. Also man kann nicht Nein dazu sagen. Also eine Schilddrüsenunterfunktion kann, wie ich schon gesagt habe, Stoffwechsel sozusagen verlangsamen und tatsächlich zu einer Gewichtszunahme führen. Aber das ist meistens nicht das Hauptproblem. Wir sehen auch relativ oft Patientinnen mit Gewichtszunahme und meistens ist die Schilddrüse tatsächlich intakt und nicht schuld daran. Also meistens sind die Ursachen im Bereich von wirklich Ernährung und Bewegungsmangel.
Okay, Sie raten eher zum Kaloriendefizit.
Ja, ja, genau.
Dann eine Behauptung, nur Frauen haben Schilddrüsenprobleme.
Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Beide Geschlechter sind betroffen, also vielleicht, also möglicherweise gehen Frauen auch häufiger einfach zum Arzt, das ist ja bekannt. Aber wie ich schon gesagt habe, es gibt auch bestimmte Lebensphasen im Leben einer Frau, wo man dann auch einfach sehr gezielt auf die Schilddrüsengesundheit achten muss, also in der Fertilitätsphase sozusagen, also beim Kinderwunsch, in der Schwangerschaft, nach Anbindung. Und deswegen ist es dann, sind die Frauen auch häufiger sozusagen beim Arzt mit diesen Problemen. Aber insgesamt sind beide Geschlechter betroffen. Und ich habe die Beobachtung, oder das ist eigentlich auch bekannt, wenn Männer betroffen sind, wie zum Beispiel bei Morbus Basedow, das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse mit einer Hormonsyntheseerhöhung durch Antikörper, dann haben diese Patienten oft auch sehr aggressive und schwere Verläufe als Frauen.
Eine Frage, die wir schon mal angerissen haben in der Antwort, aber ich würde ganz gerne noch mal ein Ja oder Nein, Daumen hoch oder runter von Ihnen hören. Nämlich, wer Schilddrüsenmedikamente nimmt, muss sie für immer, also ein Leben lang nehmen. Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht. Oder das stimmt nicht ganz. Kommt auf die Ursache an. Also man muss schauen, was die Ursache war und beziehungsweise Schilddrüsenhormone oder Schilddrüsenmedikamente. Es gibt ja verschiedene Schilddrüsenmedikamente. Mhm. Wenn wir jetzt bei L-Thyroxin sprechen, zum Beispiel nach einer Schilddrüsenoperation, dann klar, dann ist es lebenslang. L-Thyroxin nur in der Schwangerschaft, weil ein Wert nicht in Ordnung war. Da muss man nach der Entbindung nochmal differenziert genau schauen und kritisch überprüfen, ob die Therapie wirklich indiziert ist. Und bei Schilddrüsenüberfunktion, wenn wir diese thyrostatische Therapie durchführen, dann können wir die meistens nach einem Jahr auch absetzen. Mhm. Also Schilddrüsenpräparate lebenslang, nein, nicht ganz.
Aber auch da, den Unterschied kannte ich noch nicht, ne? Über- und Unterfunktionen, dass das so unterschiedlich da gehandhabt wird. Ich habe immer gedacht, Schilddrüsen, irgendwas dran, nehme ich ein Leben lang Hormone oder eben auch nicht. Stimmt offenbar nicht. Also eher Mythos in dem Fall. Jetzt der letzte Mythos. Hashimoto, die Modediagnose. Ist es nur eine Modediagnose oder kommt es tatsächlich häufiger vor?
Ich würde sagen, nein, das ist keine Modediagnose. Die Autoimmuntyreoiditis Hashimoto ist keine neu erfundene Erkrankung. Die gab es schon immer oder schon länger bekannt. Aber es könnte sein, also was damit gemeint werden könnte, dass Patienten oft zu schnell L-Thyroxin oder Schilddrüsenhormone verordnet bekommen. Also das ist so, dass man wirklich auch da differenziert schauen muss, selbst wenn die Schilddrüsenantikörper erhöht sind, bedeutet das nicht automatisch, dass eine Indikation für eine Schilddrüsenhormonersatztherapie besteht. Also muss man wirklich schauen, wie viel Schilddrüsenvolumen noch da ist. Wie sieht die Schilddrüse aus? Wie ist die Funktion? Ist diese TSH-Erhöhung, die grenzwertig war, ist sie beim nächsten Mal wirklich reproduzierbar oder nicht? Und dann muss man wirklich differenziert gucken. Mhm. Starte ich jetzt schon mit Hormonersatztherapie oder warte ich vielleicht? Vielleicht wird sich das alles noch zurückentwickeln und in einem Jahr ist die Funktion wieder normal. Also das, genau, also wir erleben das relativ häufig, dass Patientinnen zu uns kommen und möchten gerne, dass wir die Therapie überprüfen. Also auch zum Beispiel nach der Schwangerschaft, nach Entbindung, wo die Therapie in der Schwangerschaft begonnen wurde, da gucken wir gerne und setzen häufig auch die Substitutionstherapie ab. Also die muss dann ausgeschlichen werden unter laborchemischen Kontrollen. Aber das ist nicht ausgeschlossen, dass man die Therapie auch beenden kann oder zumindest pausieren kann.
Ja. Also einschleichen oder ausschleichen ist da das Mittel der Wahl und nicht gleich mit dem Hammer.
Ja.
Perfekt. Das war Mythos oder Fakt. Dann machen wir jetzt zum Abschluss noch unsere letzte Kategorie. Die Fragen, die uns netterweise von euch allen da draußen zugeschickt worden sind. Und damit starten wir jetzt mit unseren Fragen aus der Community.
Nachgefragt. Fragen aus der Community.
Wie schnell kann denn ein Schilddrüsentumor wachsen? Wahrscheinlich geht es ja auch vor allem um die Bösartigen.
Ja, genau. Und da es kommt auf den Tumor an. Es gibt sehr aggressiv wachsende Schilddrüsenkarzinome, wie zum Beispiel anaplastisches Schilddrüsenkarzinom, wächst sehr schnell. Und es gibt aber auch langsam wachsende Schilddrüsenkarzinome, wie zum Beispiel differenziertes papilläres Schilddrüsenkarzinom. Und bei jedem Verdacht auf Schilddrüsenkarzinom besteht Indikation für eine operative Entfernung, für eine Operation. Und dann kann man natürlich durch histopathologische Untersuchung genau die Prognose einschätzen.
Aber hier können wir nochmal sagen, bösartige Tumore sind sehr selten in der Schilddrüse.
Die sind sehr, sehr selten.
Das ist ja schon mal auch positiv, finde ich, festzuhalten. Schilddrüsenentzündung haben wir nur ganz kurz angerissen. Was sind denn Ursachen dafür?
Genau, wir haben eine Ursache tatsächlich schon besprochen hier. Das wäre diese Autoimmunentzündung, chronische lymphozytäre autoimmunvermittelte Entzündung, Hashimoto. Dann gibt es auch virale, also durch Viren verursachte und auch bakterielle. Also es gibt auch Zysten oder Abszesse. Das kommt auch in der Schilddrüse vor, wie in jedem anderen Organ. Es gibt auch medikamentös induziert. Es gibt Medikamente, die eine Entzündung in der Schilddrüse verursachen können. Und es gibt auch unklare Ursachen, wo man tatsächlich die Ursachen noch nicht verstanden hat.
Man muss ja auch immer noch weiter forschen können, das ist ja auch wichtig. Dritte Frage, auch da waren wir schon kurz, jetzt wieder Schilddrüsenentzündung und Wechseljahre, gibt es da einen Zusammenhang, treten die häufiger auf, wenn man in den Wechseljahren ist?
Ja, also besonders die Autoimmunerkrankungen können sich in perimenopausale, nach der Menopause erst manifestieren. Da gibt es einen Zusammenhang.
Okay. Und zum Abschluss noch, das ist eine sehr spezielle Frage, kann eine Schilddrüsenentzündung mit Vitiligo, ich weiß gar nicht, das ist
Vitiligo.
Doch diese Hauterkrankung.
Ja, aber das Thema hatten wir tatsächlich auch schon heute, weil Vitiligo ist nämlich, zählt auch zu Autoimmunerkrankungen der Haut. Und also im Rahmen von diesem polyglandulären Autoimmunsyndrom kann tatsächlich auch Vitiligo auftreten. Das sehen wir manchmal bei Patienten mit Hashimoto-Thyreoiditis, Diabetes Typ 1, Autoimmunadrenalitis, Morbus Addison und Vitiligo. Also das kann tatsächlich mit Autoimmunerkrankungen assoziiert sein.
Gibt es da so typische Kombinationen?
Ja, also gibt es, aber man muss trotzdem auch andere Autoimmunerkrankungen immer wieder screenen. Also die können sich auch später manifestieren.
Ja, vielen Dank. Das waren unsere Fragen aus der Community. Und damit sind wir eigentlich
tatsächlich am Ende. So
genau.
Ist es. Liebe Frau Verona, Sie haben mir persönlich jedenfalls viel über die Schilddrüse, das Organ des Schmetterlings sozusagen, beigebracht. Ich wusste vorher tatsächlich nicht so viel und ich habe jetzt zum ersten Mal einiges verstanden tiefer. Vielen Dank für die vielen Informationen und vor allen Dingen den Rundumblick. In der nächsten Folge wird es dann mal wieder sportlich. Wir sprechen mit Lena Frenz. Sie ist Physiotherapeutin am UKM und kann uns erzählen, welche Übungen uns im Alltag fit halten und ob Physiotherapie nur nach Verletzungen sinnvoll ist oder auch so im normalen Leben. Wir schauen aber auch, welche Rolle Physiotherapie im Krankenhaus spielt und warum Bewegung grundsätzlich eigentlich immer förderlich ist. Bis dahin bleibt wie immer gesund, abonniert unseren Podcast, auch diese Folge bitte liken und einen Kommentar da lassen. Wir sagen Tschüss.
Bis zum nächsten Mal und vielen Dank an Frau Verona.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.